hören heute Abend, geht's weiter im 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Und nachdem wir letzte Woche gehört haben von der Hoffnung auf die neue Heimat, geht's diese Woche weiter nach dem, übersetzt in der Hoffnung für alle, Frieden mit Gott. Ich lese die Verse 11 bis 21. Weil ich weiß, dass ich mich einmal vor Gott verantworten muss, will ich möglichst viele für Christus gewinnen. Gott weiß, dass ich nur dies eine will. Und ich hoffe, auch ihr unterstellt mir keine anderen Absichten. So schreibt Paulus. Und weiter. Das sage ich nun wirklich nicht, um mich selbst zu loben. Ich will euch nur ein paar Gründe nennen, warum ihr stolz auf mich sein dürft. Dann könnt ihr sie denen entgegenhalten, für die äußere Vorzüge wichtiger sind als innere Überzeugung. Wenn ich, ergriffen vom Geist Gottes, in Ekstase gerate, dann geschieht es nur zur Ehre Gottes. Euch gegenüber rede ich dagegen immer mit Vernunft, und das kommt euch zugute. Was wir tun es aus der Liebe, die Christus uns geschenkt hat. Sie lässt uns keine andere Wahl. Wir sind davon überzeugt, weil einer für alle Menschen starb, sind sie alle gestorben. Und Christus ist deshalb für alle gestorben, damit alle, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für Christus, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wir beurteilen auch niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Selbst wenn wir Christus früher danach beurteilt haben, so gelten diese Maßstäbe jetzt nicht mehr. Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, das ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Und all dies verdanken wir Gott, der durch Christus mit uns Frieden geschlossen hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Denn Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Als Botschafter Christi fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag Christi. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und Menschen werden, die Gott gefallen.
Es ist schon ein paar Jahre her. 2007 im Oktober. Was war da? Auch. Da war auch der erste Christustreff. Ach Mann, da war tatsächlich der erste Christustreff und ich durfte predigen. Und zu welchem Text? 2. Korinther 5, Verse 11 bis 21. Ich werde das nicht vergessen. Also dieser erste Christustreff, ich wusste immer noch, da habe ich darüber gepredigt. Als er jetzt wieder dran war, dachte ich, das kann schon sein. Also so lang, also bei den APIs dauert das doch länger, bis ein Text wieder dran kommt. Stimmt es denn? Habe ich recherchiert tatsächlich. Also es war tatsächlich der Text, aber ich habe meine Predigt nicht mehr gefunden. Deswegen kriegt er jetzt eine neue. Tut mir leid. Und ich erinnere mich auch nicht mehr so ganz genau dran, was ich gesagt habe. Aber diesmal war es so, für mich ist dieser Vers 17 so zentral, einfach nochmal in diesem Text. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Eine neue Kreatur. Wir haben gefragt, was ist denn jetzt das Neue an dem neuen Menschen? Was ist denn die neue Schöpfung? Wie neu ist sie denn wirklich? Wenn man den Text nimmt und einfach mal so ein bisschen da ins Griechische und so hineinschaut, dann kriegt man schon, also der Paulus sagt, wirklich, wirklich völlig neu. Also qualitativ was ganz anderes, als was vorher da war. Wenn ich mich dann so angucke, denke ich, aber im Spiegel sieht er halt immer noch genauso aus. Ja, und ich weiß auch nicht, wie es euch geht. So ist es, man ist nicht ein bisschen hat eine leuchtendere Hautfarbe bekommen oder so. Ja, oder irgendwie weniger Falten, sieht irgendwie frischer aus. Nee, also irgendwie äußerlich macht sich diese neue Schöpfung scheinbar erstmal gar nicht so bemerkbar. Was ist denn dann dran an dieser neuen Schöpfung, die ja wirklich so völlig neu ist? Also Gott nimmt nicht einfach den alten Menschen und restauriert den so ein bisschen, nimmt halt so die Schmutzflecken weg und macht da was Schöneres drüber. Sondern Gott schenkt wirklich einen völlig neuen Menschen. Gott stellt auch nicht einfach den Garten Eden wieder her und sagt, okay, damals war es gut, dann kam der Sündenfall, dann war es schlecht und jetzt mache ich das eben so ist wie vorher. Nein, Gott sagt auch nicht, ich mache es jetzt wie im Garten Eden, sondern ich mache es nochmal völlig neu. Nochmal ganz anders. Was ist denn jetzt das Neue am neuen Menschen? Im Text kommt so ein bisschen raus, dass es mehr um das Innere geht als um das Äußere. Und was kommt jetzt im Inneren zum Vorschein? Ich möchte da 5 Punkte rausnehmen aus unserem Text, wo dieser neue Mensch beim Paulus so sichtbar wird und wo er auch immer wieder davon redet und sagt, guck doch auf das Neue. Er sagt zum Beispiel, der neue Mensch, der weiß, dass er in der Verantwortung vor Gott lebt. Er fängt hier an, weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist. Er meint nicht die Angst vor Gott, sondern er meint, es ist wichtig, was Gott sagt. Und ich werde mich auch mal vor Gott verantworten für mein Leben. Und deswegen nehme ich das ernst, was Gott sagt. Ich möchte es ernst nehmen. Der neue Mensch nimmt Gott ernst. Dem alten Mensch war entweder Gott egal, er hat gesagt, es gibt keinen Gott, brauche ich nicht, komme schon so durchs Leben. Oder der hat gesagt, wenn es schon Gott gibt, dann hat er gefälligst das zu tun, was ich denke. Ja, dann sollte er entweder alles Leid in der Welt wegmachen oder wenigstens mein Leben, also Rest der Menschen ist mir egal, aber wenigstens in meinem Leben alles Leid wegmachen und mir ein schönes Leben ermöglichen. Der alte Mensch benutzt Gott für sich und für seine Wünsche. Der neue Mensch sagt, es geht um Gott und das, was er will. Und daran orientiere ich mich in meinem Leben. Denn ich werde mich auch einmal vor ihm verantworten für das, wie ich gelebt habe. Eigentlich sollte uns das bewusst sein. Jeden Sonntag beten wir, dein Wille geschehe. Was meinen wir denn damit? Was meint ihr, wenn ihr betet, dein Wille geschehe? Meint ihr, irgendwo auf der Welt wäre nett, wenn Gottes Wille gescheht? Es ist eigentlich ein ganz innerliches Gebet. Deine Wille geschehe in mir. Wenn es doch wahr wäre, dass du in mir zum Vorschein kommst, dass das, was du willst, auch das ist, was ich will, dass das sozusagen eins wird, dass ich nichts anderes will, als was du willst. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden, auch in mir. Das wünsche ich mir, das bete ich, da bitte ich drum. Der neue Mensch weiß, wie wir leben, das ist Gott nicht egal und das hat nichts mit Kontrollwahn von Gott zu tun, sondern einfach mit der Liebe Gottes. Weil Gott den Menschen liebt, wünscht er sich, dass er sich an ihm ausrichtet, weil das das Beste ist, was dem Menschen passieren kann. Dass er nach dem handelt, wie Gott es uns gibt und sagt. Der neue Mensch weiß darum und er sucht den Willen Gottes und möchte so leben, wie Gott es will. Der neue Mensch, zweiter Punkt, der neue Mensch, der redet auch von Gott und geht zu anderen Menschen hin und versucht sie zu überzeugen. Bei Luther heißt, suchen wir Menschen zu gewinnen. In einer anderen Übersetzung heißt, suchen wir Menschen zu überreden. Wir versuchen Menschen für Gott zu gewinnen. Der neue Mensch streckt sich danach aus, dass nicht nur er sagt, jo, jetzt habe ich's. Ich habe jetzt meine Schäfchen im Trockenen, ich bin irgendwann in der Ewigkeit bei Gott, jetzt bringe ich halt die paar Jahre hier noch rum, hoffentlich geht's schnell, dann bin ich irgendwann im Himmel und dann ist gut. Der neue Mensch weiß, wir haben noch eine Verantwortung für die Welt, für die Menschen um uns herum. Und wir versuchen, ihnen das Gute, was wir bekommen haben, jetzt weiterzugeben. Wir versuchen, sie zu überzeugen. Der Paulus war so ein typisches Beispiel. In jeder Gelegenheit hat er versucht, Menschen für Jesus zu gewinnen. Da musste er sich mal verantworten vor dem König Agrippa. Und er hat, eigentlich ging es um ihn und um seine Gefangenschaft. Ja, und ob er vielleicht freikommen könnte. Und was macht er? Statt irgendeine Verteidigungsrede für sich zu halten, versucht er irgendwie den König Agrippa davon zu überzeugen, dass der doch jetzt anfängt, an Jesus zu glauben. Der König Agrippa, der hat es kapiert, als er sagte zum Paulus: In kurzem überredest du mich, ein Christ zu werden. Und der Paulus sagt: Ich möchte zu Gott beten, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern auch alle, die mich heute hören, solche werden, wie auch ich bin, ausgenommen die Fesseln. Er sagt, die Fesseln, die braucht er nicht unbedingt haben. Aber dieses Herz, dieses neue Herz von Gott, diese neue Schöpfung, die wünsche ich euch. Die Rettung durch Jesus Christus, das wünsche ich euch. Wenn ich mich so zurückerinnere, wie viel Zeit ich auch schon investiert habe in meinem Leben, um zu versuchen, irgendwie Menschen zu erreichen. Ob das jetzt prickelnd und gut war und ob damit überhaupt was gewonnen war, weiß ich nicht. Aber es lag mir so auf dem Herzen. Also meine erste Homepage, weil ich wusste immer, wir müssen irgendwie ins Internet. Meine erste Homepage, die ist relativ früh entstanden. Die heißt Jesus sucht dich. Ja? Weil ich wusste, Jesus hat mich gefunden und wenn er mich gefunden hat, er sucht ja nicht nur mich, er sucht ja auch andere. Ich habe sogar Zeitungsanzeigen damals geschalten. Dann hast du gesehen, wenn die Zeitanzeige rauskam, dann ging da so der Peak hoch. Dann haben Leute draufgeklickt, ja. Oder ich habe dann kostenlose Literatur konnten sie bestellen oder eine Bibel. Ich habe dann eben halt in Deutschland die Sachen verschickt. Einfach aus dem Wunsch heraus, es kann doch nicht nur bei mir bleiben. Menschen müssen das doch wissen. Der neue Mensch redet von Gott. Er versucht, Menschen zu gewinnen, überzeugen, überreden, ja. Manchmal ein bisschen, vielleicht auch übers Ziel hinauszuschießen dabei. Paulus sagt nachher auch, und manchmal bin ich außer mir. Ja, ihr versteht vielleicht gar nicht, warum ich so bin. Kommen wir gleich noch drauf. Und er sagt, ich bin's für Gott. Drittens, der neue Mensch, der möchte auch nach dem Herzen beurteilt werden. Es geht eben nicht so sehr ums Äußere, sondern es geht ums Innere. Warum tut jemand etwas? Paulus sagt, prüf doch mein Herz. Prüf doch mein Herz. Gott kennt mein Herz. Und auch euch sage ich, prüft, wie ich handle, ob das von Herzen richtig ist. Denn ich möchte von Herzen das Richtige tun. Mir geht's nicht um das äußere Ansehen. Ich will nicht der Stabprediger bei euch sein. Ist mir völlig egal. Aber ihr müsst doch sehen, dass mein Herz für euch schlägt. Dass ich für euch bin. Seine Briefe beginnen da oft mit diesem Gebet für die Gemeinde. Und da denke ich oft, sag mal, Paulus, was hast du den ganzen Tag gemacht? Ja, also alle Briefe beginnen, ich glaube, der hatte ganze Region, wo er unterwegs war, die Gemeinde hat die durchgebetet und immer wieder gebetet und gedankt und war im Herzen bei den Gemeinden und hat sich nichts mehr gewünscht, das kommt in meinen Briefen auch so oft raus, dass sie wachsen, im Glauben wachsen, dass vielleicht Altes abgelegt wird, Neues entstehen darf. Dafür hat er sein Leben eingesetzt. Und ob sie ihn dann finanziell unterstützen oder nicht, das war ihm nicht unbedingt das Anliegen. Ja? Und er sagt, aber da gibt es genügend, die predigen einfach nur für sich selbst, für ihren Bauch, damit sie versorgt werden. Und die versuchen das natürlich möglichst schön zu machen, rhetorisch ausgefeilt, damit sie gut ankommen bei euch. Aber prüft mich nicht nach dem Äußeren, sondern prüft doch mein Herz. Der neue Mensch hat ein neues Herz. Der alte Mensch, im Herzen des alten Menschen steht der Mensch selbst. Ich im Zentrum, also in der Jungschar versucht man es ja manchmal auch zu erklären, da marscht so ein Herz, in der Mitte steht der Thron und auf dem Thron beim alten Mensch sitzt das eigene Ich. Und alles muss ich drumherum eben mir dienen. Selbst Gott darf in meinem Leben irgendwie vorkommen, aber er muss halt mir dienen. Ich regiere, das ist der alte Mensch. Beim neuen Mensch sitzt Gott auf dem Thron. Und ich handle eben in der Verantwortung für ihn und für andere. Und weil ich weiß, dass ich von Gott versorgt werde, kann ich mich jetzt auch um andere sorgen. Weil Gott sorgt für mich, ich muss nicht mehr nach mir schauen. Der alte Mensch sagt, wenn jeder an sich denkt, ist keiner vergessen. Und der neue Mensch sagt, Gott denkt an mich. Jetzt kann ich mal gucken. Nach den anderen um mich herum. Klar, wir können nicht die Welt retten. Aber es gibt so einzelne Menschen in unserem Alltag, die uns begegnen, für die wir uns dann auch Zeit nehmen können und dürfen. Das Herz zählt. Der neue Mensch hat ein neues Herz. Gott kennt schon das Herz. Und die Frage ist eben, wie sieht's in unserem Herz aus? Ich kenne einen Pastor von der Gemeinde, der hat gesagt, er lässt sich immer wieder von seinem Leitungskreis, seiner Gemeinde, immer wieder auch bewerten. Und dann gibt er denen so einen Bewertungsbogen, dann dürfen die ihn bewerten. Ja, also seine Predigt, wie predigt er, sein Leitungsstil. Und da hat er so 7 Punkte. Und einer der 7 Punkte ist, und das finde ich spannend, da sagt er, dürfen Sie bewerten, liebt er die Gemeinde? Ich weiß nicht, wie die das bewerten und ich möchte das tatsächlich auch nicht bewerten müssen. Aber ich finde es spannend, dass jemand sagt, lässt sich als Pastor so bewerten und sagt, kommt rüber, dass ich mich für euch einsetze, dass ich die Gemeinde liebe oder geht es mir nur um mich, um mein Ansehen? Ich habe jetzt heute gelesen, dass ein Pastor, der ist zurückgetreten im Moment so von seinem Hauptpastorenamt, von der Megachurch, die er irgendwie über 20 Jahre mit aufgebaut hat oder hauptsächlich aufgebaut hat, weil er sagt, er hat gemerkt, wie er stolz wird, wie er ungeduldig wird, wie er nicht mehr kritikfähig ist, wie sich alles an ihm orientieren muss. Und er hat gesagt, dann hier läuft was schief. Ja, jetzt brauche ich erstmal Zeit wieder für mich. Also da kam das alte Herz sozusagen, dieses nach Ansehen streben, so sehr zum Vorschein. Und er hat es gemerkt. Er hat gesagt, ich muss zurücktreten jetzt erstmal. Der neue Mensch, die neue Schöpfung, die ist von der Liebe Christi angetrieben. Paulus schreibt hier, denn die Liebe Christi, die drängt uns. Die drängt uns. Vom Griechischen her, die hält uns zusammen, die drückt uns zusammen, die schiebt uns in die richtige Richtung. Die Liebe Christi ist unsere Kraft und unsere Motivation, unser Motor. Und die sorgt dafür, dass wir eben richtig unterwegs sind. Ich will es mal vergleichen wie mit dem Wind, wenn du segelst. Wenn du mit dem Wind segelst, was passiert dann? Wenn du richtig, richtig im Wind segelst, was merkst du dann noch vom Wind? Fast gar nichts mehr. Ja, ist fast windstill bei dir, weil du bist richtig mit dem Wind unterwegs. Aber gehst du aus dem Wind raus, dann fängt der Wind an, dich zu drücken. Ja, das kostet richtig Kraft sozusagen, so schräg zum Wind oder ja, vielleicht dann auch gegen den Wind zu kreuzen. Also und so ist es die Liebe Christi wie eine Kraft, die auch uns drängt, die den neuen Menschen in die richtige Richtung drängt und sagt, das ist die Richtung. Was ist die Liebe Christi? Dass einer für alle gestorben ist, sagte Paulus. Christus starb für alle. Damit wir an diesem Sterben Anteil haben. Wir sind eben nicht mehr Teil der Welt. Der neue Mensch ist nicht Teil dieser Welt. Er befindet sich noch in dieser Welt, aber ist nicht mehr Teil dieser Welt. Man ist dieser Welt schon gestorben. Die Maßstäbe dieser Welt zählen nicht mehr, sondern die Liebe Christi drängt uns zu anderen Menschen, die drängt uns davon, von Jesus zu reden. Christus gab sein Leben für alle Menschen. Ob sie es jetzt wissen und wollen oder nicht, ist völlig egal erstmal. Aber er gab es für alle. Deswegen sollten sie es auch erfahren. Und der neue Mensch, der lebt ganz neue Beziehungen. Es ist ein bisschen manchmal ja auch schwierig zu lesen, wenn der Paulus so schreibt, darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Hört sich seltsam an. Wir kennen niemanden mehr nach dem Fleisch. Ein bisschen drüber nachdenken, was will er denn sagen? Kennen bedeutet eine Beziehung eingehen mit jemandem. Und er sagt, ich gehe nicht mehr einfach eine rein menschliche alte Menschbeziehung ein. Die alte Menschbeziehung ist, was kannst du für mich tun? Also ich bin schon bereit für dich was zu tun, wenn du auch was für mich tust. Ja, es kommt alles auf selbe hinaus. Also es geht wieder um mich. Die neue Beziehung ist, ich sehe in dir auch schon den neuen Menschen. Du magst noch deine Fehler haben, deine Schuld haben, deine Sünden haben, aber ich sehe in dir schon den neuen, gereinigten Menschen, der die Ewigkeit bei Gott verbringen wird, dessen Schuld ans Kreuz getragen wurde, den sehe ich schon in dir, sagt Paulus. Ich kenne dich schon als den neuen Menschen. Was macht das eigentlich mit uns, wenn wir unsere Geschwister schon als die neuen Menschen kennen? Wie bewerten wir dann, wenn der andere vielleicht noch dies oder das mit sich herumschleppt, von dem er so schwer loslassen kann? Eine gewisse alte Menschgehabe, sage ich jetzt einfach mal. Eine Schuld, eine Sünde, die einfach nicht so richtig los wird. Wie bewerten wir dann das? Hängen wir das dann oben hin und sagen, der andere ist eben, ach, guck mal an, was das für einer ist. Oder sagen wir, er ist auch ein neuer Mensch. Aber natürlich, er schleppt genauso was mit sich rum, wie ich vielleicht auch. Und irgendwann wird das Jesus uns vollständig abnehmen. Ich glaube, vielleicht war es das, was Jesus seinen Jüngern und uns auch damals sagen wollte, wo er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Und gesagt, ihr seid ja schon rein, ihr seid ja schon neu. Aber ihr lauft noch durch die Welt, ihr werdet immer wieder schuldig. Und jetzt, was ich euch getan habe, das tut einander. Ja, vergebt euch, deckt diese Schuld zu, reinigt. Seid bereit, dem anderen auch zu reinigen. Vielleicht auch für ihn zu beten und zu sagen, Herr, du kennst das und er hat da Schwierigkeiten mit oder sie kommt da. Das entspricht dir nicht ganz, aber du kannst sie verändern oder du kannst ihn verändern, so wie du mich verändern kannst. Also auch fürbittend füreinander einzutreten, dass Veränderung geschieht. Nicht zu sagen, oh, der und die, den neuen Menschen zu sehen, eine neue Beziehung. Diese Beziehung, die in der Ewigkeit nachher sein wird, da kennen wir uns alle nur noch als die neuen Menschen. Ja, schön, ich freue mich drauf. Der neue Mensch, ich wünsche mir, dass der sichtbar wird. In mir. Als ich so durch den Text gegangen bin, habe ich gedacht, wo ist diese neue Schöpfung in mir? Wo taucht es auf? Und wie kann das sein, wie kann es passieren, dass es immer mehr so wird? Dass immer mehr neuer Mensch in mir Platz hat und Raum gewinnt, immer weniger alter Mensch da ist. Ich würde es mir wünschen für mich. Ich würde es mir wünschen für euch. Fürs Miteinander. Was Besseres kann uns nicht passieren, als dass der neue Mensch immer mehr Raum in uns gewinnt. Und vielleicht können uns diese Punkte so ein bisschen an Orientierung dienen, mal zu überlegen, ja, wo handle ich eher wie der alte Mensch, der noch irgendwie da ist? Und wo handle ich eher wie der neue Mensch? Es gab mal einen, von dem heißt, also der hat diesem neuen Menschen schon sehr entsprochen. So haben andere über ihn geurteilt. Und dann hat er von der Begebenheit berichtet. Also er war wohl ein sehr, sehr ruhiger, auch sehr überlegt handelnder. Und in einem Gespräch kam wohl ein Thema auf den Tisch, was ihn ziemlich in Rage brachte. Und da muss sein Gebet gewesen sein, Jesus, halt die Nägel fest. Ja, also lass den alten Adam nicht vom Kreuz hüpfen und jetzt sein Wesen zeigen. Jesus, halt die Nägel fest, hat er gebetet innerlich. Er ist eben noch nicht ganz tot. So, er wird uns irgendwann abgenommen werden. Darauf freue ich mich auch, dass man wirklich alles ablegen kann. Und trotzdem wünsche ich mir, dass es ganz viel von dem Neuen auch durchbrechen darf, schon jetzt und hier. Das Letzte sagt die Galinde dann noch einiges. Ich sage noch eine Anmerkung zu denen, also zu den 5 Punkten nochmal. Der neue Mensch lebt in der Verantwortung vor Gott. Der neue Mensch redet von Gott und versucht, Menschen zu überreden. Der neue Mensch wird nach dem Herzen beurteilt. Er wird von der Liebe Christi angetrieben und erlebt ganz neue Beziehungen, geistliche Beziehungen. Und Paulus sagt, das alles kommt von Gott. Es kommt alles von Gott. Es ist nichts, was wir machen können, sondern es ist etwas, was uns geschenkt wird. Eine neue Schöpfung. Wir können gar nichts neu schaffen. Wir können das Alte verwalten. Die neue Schöpfung kommt nur von Gott. Und von dort dürfen wir auch den neuen Menschen immer mehr in Empfang nehmen. Und das wünsche ich uns. Amen.
Warum? Warum soll ich mich mit jemandem versöhnen, mit dem ich keinen Streit habe? Ich benötige keinen Frieden mit jemandem, den ich schon gar nicht kenne und mit dem ich noch gar nicht in Beziehung stand oder stehe. Kann ich ergo keinen Streit haben. So die ganz ernsthafte Aussage einer Frau, die ich gefragt habe, also auf die Frage hin, ob sie eigentlich weiß, dass jeder Mensch die Versöhnung und den Frieden mit Gott benötigt. Die Frau ging nicht hier bei uns in Stund. Aber trotzdem, es hat mich wirklich beschäftigt, weil das Thema dieses Abends, es ist ja ein gigantisch. Also man kann wirklich von bis kommen und das machen wir jetzt auch. Und zwar, das ist ein Thema, in der Hoffnung für alle steht ja drüber, Frieden mit Gott. Luther hat geschrieben, Botschafter der Versöhnung oder Botschafter Christi, Bruns, Christus und die Versöhnung und so weiter. Also es geht um Frieden, Versöhnung, Christus, Botschafter. Also Frieden mit Gott, benötigen wir Frieden mit Gott? Die Gedanken der Frau haben mich schon zum Nachdenken gebracht. Und zwar, was Paulus hier wohl meint. Wir müssen also tatsächlich, wie es der Dani vorhin kurz angerissen hat, wirklich zu Adam und Eva zurückkehren, um zu verstehen, warum wir eigentlich mit Gott in Unfrieden leben. Manche hier denken jetzt vielleicht, oh, weiß ich doch. Aber trotzdem, ich finde es schön und wichtig und ganz, ganz wichtig, dass wir das wissen. Aber wie es der Dani gesagt hat, es dürfen wir nicht für uns behalten. Schön, wenn wir das wissen, aber wie viele Menschen wissen gar nicht, dass sie Frieden mit Gott brauchen, weil sie sagen, den kenne ich ja gar nicht. Wissen wir eigentlich alle noch so, wo das eigentlich herkommt? Gott in Unfriede, wisst ihr, Dani gesagt hat, es ist diese Sünde, Adam und Eva, ganz zurück am Anfang. Ja, der Mensch, er wollte halt schon sein wie Gott, ne? Da kommt die Schlange daher, der Satan bezirzt die Eva, der Adam greift nicht ein. Er schwallt sie zu und dann beißt sie und isst von dieser gut schmackhaft ansehenden Frucht. Reicht sie, obwohl Gott gesagt hat, von allem durfte er essen, das nicht. Ja, wie der Satan sagte, da war er das sein wie Gott, Erkenntnis von Gut und Böse. Adam hat auch noch reinbissen, sie hat sie mir noch mitgegeben. Auf jeden Fall, bis zu diesem Ereignis, kann ich mir vorstellen, Paradies. Als Kind habe ich mir das manchmal so vorgestellt in der Kinderstunde. Alles schön, da gab es so Schlaraffenland, wo man so Trauben essen konnte, lag man drunter. Es war ein schönes Bild und der Löwe. Und ja, Frieden mit Gott. Aber Gott hat müssen die Menschen aus dem Paradies vertreiben, aus dem Grund, dass sie sich gegen ihn aufgelehnt haben und er das ganz genau wissen will. In 1. Mose 3, Vers 22 und 23 steht es nochmal deutlich drin, ganz deutlich. Jedenfalls, der Mensch war unter dem Herrschaftsbereich vom Satan, der Schlange. Und bis heute sind die Menschen, da komme ich zu meinem zweiten Punkt, erste ging es um Frieden mit Gott, zweiter Punkt ganz schlicht, Christus. Bis heute sind Menschen, die Christus nicht kennen, die haben den Herrschaftsbereich des Herrschers der Welt gewählt. Satan, das wissen wir ja auch, hat ja lange nach dem Nachfolger der Frau gesucht. Gott hat ja zu ihm gesagt, zu der Schlange, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und dem Nachkommen der Frau und er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Jesus wurde getötet, wir wissen es, Satan hat gedacht, ich habe triumphiert. Aber er wusste nichts von der Liebe Christi zu den Menschen, die Jesus so hatte, dass Jesus sich freiwillig, unschuldig, ohne Sünde dem Tod ausliefern ließ. Und damit dem Tod, der durch das Essen der Frucht, durch diese Sünde der Menschen in das Leben der Menschen überhaupt eingetreten war, Jesus hat diesem Tod die Macht gebrochen. Gott konnte die Menschen mit Jesus wieder mit uns, hat die Menschen wieder durch Jesus mit ihm versöhnt. Der Sünde sollt ist der Tod, heißt es ja, aber Jesus, er war ohne Sünde. Letzte Woche haben wir gehört, sterben müssen wir. Wir müssen alle sterben, das ist ganz, ganz sicher. Aber dem Tod selber ist durch Christus die Macht genommen worden. Der Schrecken, die Furcht. Weil wir als Christen nach dem Sterben ein neues Leben haben. Wir müssten doch darüber eigentlich eine ganz tiefe Freude und aber Ruhe empfinden über dieses gerettet sein und über dieses Wissen, auch nach dem Sterben. Auch wenn man jetzt noch, ich lebe sehr gern, wirklich, aber ich weiß, ich werde mal bei Jesus sein. Ich werde bei Jesus sein und das freut mich, da freue ich mich drauf, aber ich möchte es nicht für mich allein behalten. Ich möchte es nicht für mich alleine behalten, dass ich das alleine weiß. Es ist so eine tiefe Freude, die mich ja auch erfüllt, wenn ich auch im Leid und wenn ich Sorge habe. Aber trotzdem, dieses Lied in mir ist, in dir ist Freude, in allem Leide, das hat ja jemand geschrieben, der das auch so richtig tief erkannte. Und es fasziniert mich, ich bin immer wieder erstaunt, wie viel manche Menschen wirklich auch zu tragen haben. Man soll sich nicht vergleichen, aber man sieht einfach auch bei Christen und dann trotzdem das Festhalten und dieses Dennoch und diese Liebe. Und das können die, die haben diese Kraft. Und Menschen, die Jesus nicht kennen, wir müssen es doch erzählen. Kommen wir zum dritten Punkt. Für mich ganz wichtiger Punkt vom Text, nämlich wir sollen stellvertretende Botschafter Christi sein. Ja, wie ich gesagt habe, es muss uns doch ein riesen Anliegen sein, dass wir davon erzählen, dass wir Frieden mit Gott haben können. Dazu müssen ja Menschen erstmal wissen, dass sie mit Gott im Unfrieden sind. Aber wir müssen rausgehen, uns nicht erzählen. Und ich bin mir sicher, Gottes Geist, der zeigt uns, wer gerade dran ist bei uns. Jedenfalls, Paulus sagt, wir müssen die Welt versöhnen lassen mit Gott. Sagt es der Korinther, dass dies sein Auftrag ist, natürlich auch ihrer. Das gilt auch für uns. Wir sind Botschafter, Botschafter der guten Nachricht. Ich habe mal nachgeguckt, Wikipedia gibt ja vieles her. Früher hat man ja mit dem Duden geguckt oder sonst wo. Definition Botschafter. Ich zitiere, lese es genau vor. Ein Botschafter ist ein Diplomat und der Beamte, der oberste Beauftragte eines Staates in einem anderen Land oder bei einer internationalen Organisation. Er wird vom Außenministerium entsandt und ist der persönliche Repräsentant des Staatsoberhauptes seines Landes. Ups, Botschafter Christi, ein Christi-Stadt. Hab mir überlegt, was muss eigentlich so ein Botschafter kennen und können? Und dann habe ich geguckt und tatsächlich, da gibt es eine Stellenanzeige, Ausbildung als Botschafter-Diplomat, unglaublich. Jetzt für Deutschland, was benötigen wir? Klar, deutsche Staatsangehörigkeit. Zweitens, sehr, sehr guter Gesundheitszustand. Drittens, nicht älter als 32 Jahre. Ich habe schon verloren. Viertens, Auslandserfahrung. Fünftens, fundierte Kenntnisse in mindestens 3 Sprachen. Sechstens, Kenntnisse über andere Kulturen. Siebtens, abgeschlossenes wissenschaftliches Bachelor- oder Masterstudium. Botschafter. Also, aber ich möchte es mal übertragen für uns als Christen. Da steht ja drin, wir haben den Auftrag, Botschafter an Christi statt. Welche Voraussetzungen benötigen wir denn bei Gott dafür, wenn der jetzt eine Stellenanzeige machen wird? In Jesus nachgeschrieben, ihr seid meine Botschafter, was brauchen wir? Statt deutscher Staatsangehörigkeit, Bürger vom neuen Königreich. Das sind ja Kinder Gottes, wir gehören zum Königreich. Also, jawohl, sehr guter Gesundheitszustand. Ach, Gott kann alle brauchen. Nicht älter als 32. Gott spricht durch ein Baby wie durch jemand, wo 100 ist, ganz egal. Auslandserfahrung. Fundierte Kenntnisse in mindestens 3 Sprachen. Hey, wir kriegen die Sprache der Liebe. Das schenkt uns Jesus, das schenkt uns sein Geist. Das ist doch phänomenal, was brauchst du? Übersetzt alles. Kenntnisse über andere Kulturen. Ja, also ich persönlich weiß natürlich, wenn ich jetzt mal Kultur mit Leben ein bisschen vergleiche, dass ich als alter Mensch, da ich ja später zum Glauben gekommen bin und nicht mit der Flasche, dass ich schon ein anderes Leben früher hatte. Und dann noch abgeschlossenes wissenschaftliches Bachelor- oder Masterstudium. Ey, ich bin ein Königskind. Mich kann man mit Exzellenz tatsächlich ansprechen. Gell? Also, Entschuldigung. Also, ihr wisst, wie ich das, ihr kennt mich, die meiste. Jedenfalls bin ich immer Botschafter und Repräsentant. Also, was benötigen wir? Wir sollen einzig und allein Nachfolger Christi sein. Und dadurch haben wir die Sprache der Liebe, die im Reich Gottes gesprochen wird. Er ist unser Herr und Heiland. Ihm sind wir treu ergeben. Wir sollen ganz fest verwurzelt sein in der Liebe zu Christus. Die brauchen wir nämlich für uns, dass wir auch mit uns immer mal wieder auskommen, mit unserer alten Adamsart, und wir brauchen sie auch für unsere Mitmenschen. Hat mir gerade so gefallen, als er Dani erzählt hat von Paulus. Der war ja wirklich Missionar und Gründer neuer Gemeinden, sagenhaft. Er hat aber sogar mal Zoff gehabt mit dem Barnabas. Das waren andere, die sich, also auch unter den Christen gab es damals auch Differenzen und Auseinandersetzungen, was aber die Gemeinde nicht gespalten hat damals. Aber der war halt, der Barnabas war ein Seelsorger. Der war halt anders. ganz egal. Jedenfalls, die Liebe muss antreiben. Und zwar, ich möchte gern das Wort radikal benutzen. Das ist bei uns ja so negativ behaftet, Radikalismus und was weiß ich. Ich finde es richtig schade, weil eigentlich hat es eine tolle Wurzel, einen tollen Ursprung, eine tolle Deutung. Das heißt nämlich Wurzel oder Ursprung, lateinisch radix, wer es nachlesen möchte. Und so möchte ich das heute Abend auch brauchen. Man braucht echt einen radikalen, einen verwurzelten Glaube, der die Wurzel in der Liebe zu Christus hat. Ich möchte es mal mit einem Auto vergleichen. Da kann man sich doch echt überlegen, der Glaube, das habe ich aber geklaut von jemandem, das Beispiel, sage ich gleich. Der Glaube, das hat mir gefallen, der stellt doch wirklich die Frage, bringe ich die PS, die der Glaube hat, bringe ich die wirklich auf die Straße oder bleibe die in mir? So ist der Danny vorhin gesagt, das hat mir so gefallen. Ich freue mich jetzt, ich bin Christ. Ne? Steht oder bleibt er in mir? Steht mein Glaube wie ein Auto in der Tiefgarage? Boah, 180 PS, was weiß ich, laufender Motor. Aber statt Räder habe ich 4 Ziegelsteine drunter. Es bewegt sich nichts. Ich bleibe mit meinem Glaube in meiner Komfortzone. Ah, Jesus, ich liebe dich, du mich auch. Aber ich erzähle es nicht. Da stimmt was nicht mit der Herzenshaltung. Führt mich mein Glaubensauto an neue Stellen, an denen ich vielleicht noch nie unterwegs war? Zum Nachbar, zum Kollege, zum Gespräch mit einem wildfremden Mensch im Zug, der mal gerade keine Ohrstöpsel drin hat, zu jemand, der mir vielleicht nicht ganz so liegt, zu einer Nachbarin, zu einer jungen Familie in der Nachbarschaft, die noch nichts von Jesus kennt, zu der Frau, mit der ich da gesprochen habe über das, ob sie weiß, dass die Menschen Frieden mit Gott brauchen. Ganz gleich wohin, solange Jesus der Chauffeur in meinem Glaubensauto ist und der das steuert, dann komme ich an der richtige Fleck. Ich möchte noch mal kurz Paulus lesen, Vers 14, Hoffnung für alle. Was wir tun es aus der Liebe, die Christus uns geschenkt hat. Sie lässt uns doch gar keine andere Wahl. Die Liebe Christus. Wir sind davon überzeugt, weil einer für alle starb, nämlich Jesus, sind sie alle gestorben. Danny hat es vorhin schon gesagt, in Vers 17 natürlich, ist jemand in Christus, gehört jemand in Christus, ist ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen, Vers 18. All dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat, Frieden geschenkt hat. Und jetzt kommt für mich auch das Entscheidende noch mal in Vers 18b, was Paulus hier schreibt. Wortwörtlich nach der Hoffnung für alle. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Und so lautet sie, Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft als Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Vers 20, als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus. Ja, durch Christus bin ich freigesprochen und versöhnt mit Gott. Und ich möchte nicht näher so arg drauf eingehen. Danny hat es super gesagt, es war so genial. Jeder von uns trägt ja das Alte halt auch noch in sich, halt in Hegel fest. Wahnsinn. Der alte Adam, wie Luther schon zitiert hat, ist immer noch sehr stark und er bricht schon ganz schön. Also bei mir zumindest bricht er manchmal durch. Trotzdem, hey, da steht's. Paulus hat's richtig erkannt. Wir sind ja eine Neuschöpfung. Alte ist vergangen. Begeisterung, ich freue mich drauf auch, wie wir mal sind als neue Menschen, wenn man es dann mal richtig sieht. Aber es muss man uns doch trotzdem abspüren. Es muss uns doch drängen, von dieser Liebe, die Christus hat, zu erzählen. Und wie befreiend es doch ist, wenn man zu Jesus kommen dürfen, gerade auch als Christen mit unserer Schuld. Wir kriegen neue Kraft oder mit Sorgen und Problemen. Man könnte leichter damit umgehen, wegen dem sind Probleme nicht weg. Aber diese Leichtigkeit, die Zuversicht, trotz und in allem Leid froh zu sein in Christus, das dürfen wir einfach nicht für uns behalten. Das müssen wir andere erzählen, damit sie es auch erfahren, wie befreiend es ist, dass Jesus Schuld vergibt, korrigiert und dass man auch mit unserem Versagen zu ihm kommen dürfen. Und ey, wir sind doch alles beste Beispiel, dass jeder zu Gott kommen darf. Jedem möchte vergeben. Jeder kann zu ihm gehören. Jeden möchte für sein und jede natürlich auch. Gell? Also jeder und jede, dass er jeden für sein Reich gewinnen möchte. Also ich möchte zum Schluss nochmal zusammenfassen, über diesen Botschafter, wir haben es gehabt, der Friede Gottes, den wir brauchen, den er uns geschenkt hat durch Christus und Botschafter zu sein. Botschafter zu sein an Christi Stadt und um Botschafter zu sein, ganz klar müssen wir erstmal Nachfolger Jesu sein. Ganz wichtig, dass wir als Nachfolger Jesu eine ganz enge Bindung zu ihm haben. Dass wir die Befähigung haben als Nachfolger, das schenkt uns Jesus, wenn wir ihm nachfolgen. Das kommt auch nicht aus uns, sondern er gibt uns auch die Kraft. Ich glaube das wirklich, weil manchmal kommt einfach, jeder weiß es, Krisenzeiten, aber sein Geist gibt uns Kraft. Er hat gesagt, geht hin, Matthäus, können wir es nachlesen, in alle Welt. Er hat aber auch gesagt, dass er uns auch mal Worte gibt, wenn wir nicht wissen, was wir sagen sollen. Er wird dann durch uns reden. Wir haben von Jesus die Beauftragung, quasi ein Mandat, ne, hinzugehen und dann Christi statt die Menschen zur Versöhnung mit Gott zu rufen. Aber trotzdem macht uns das doch, also mich persönlich schon ganz schön demütig irgendwo, weil er traut mir ja echt viel zu. Diese Verantwortung, wie Danny vorhin gesagt hat, als neuer Mensch, aber es ist, dass Jesus uns alle das zutraut, dass wir für ihn Botschafter sind. Aber dazu hat uns sein Geist gegeben. Alleine könnte man das nie, glaube ich nicht. Wir dürfen uns an ihn wenden, an seinen Geist, auch wenn wir kraftlos sind, wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht. Jesus, er mandatiert uns quasi, er autorisiert jeden von seinen Nachfolgern, er gibt uns diese Autorität. Wow. Aber wir müssen Jesus, Beobachter wäre schön, können wir nicht mehr, aber damit wir wissen, wie er vielleicht handeln würde, und das müssen wir als Botschafter wissen, wenn wir an seiner Stelle quasi als Stellvertreter sind, müsste man eigentlich, wenn wir ehrlich sind, die Bibel, also die Evangelien ständig rauf und runter lesen, um ihn zu erkennen, weil es immer wieder, wenn man einen Text hat, neue Erkenntnisse gibt. Und da spricht er mit uns, da steht alles drin. Natürlich neben der Bibel, die lesen wir dann auch. Aber die Evangelien auch, da kommt er so richtig nah. Es müsste ja so sein, dass jeder, der uns sieht, eigentlich sollte er Christus sehen. Boah, ich muss ehrlich sagen, das ist wirklich sehr, sehr schwer, finde ich persönlich, weil wir halt noch diesen alten Adam hin und weil wir halt, oder ich auch, ja, weil wir halt einfach auch oft versagen. Vielleicht nicht alle hier, aber unser alter Adam kommt schon raus. Aber Jesus vergibt uns, er gibt uns neue Kraft, er will uns segnen an dem Platz, wo er uns nachgestellt hat. Und das finde ich so wichtig, dass Jesus uns einen Platz nachgestellt hat und sagt, hey, und genau hier, an diesen Lebensumständen brauche ich dich. Du musst jetzt nicht in die Mission gehen, gibt es auch welche. Du musst jetzt nicht deinen Job verlassen, gibt es auch welche, gell? Dani, also muss aber nicht jeder, aber er stellt uns an den Platz nach. Und was immer man macht, ich denke auch oft, wenn man es für Jesus persönlich macht, wenn man denkt, wenn ich im Geschäft irgendwas mache, Jesus, ich mache das jetzt für dich. Ich glaube, dann wird es richtig gut. Oder ich habe mal eine gekannt, eine Gerti, die hat immer gesagt, ah, Jesus, jetzt backen wir zusammen einen Kuchen, der wird bestimmt klasse. Ja, es war wirklich so, sie hat es wirklich so gelebt. Jedenfalls, egal was, ich möchte einfach nochmal ermutigen, dass man auch als neuer Mensch, die wir sind, wie es der Dani so super gemacht hat, das war so genial, dass man als neuer Mensch, als Nachfolger Christi, als Botschafter da weitererzähle, dass wir Botschafter sind in seinem Namen und dass wir leben diesen Frieden mit Gott, den wir in Christus haben, dass es ein bisschen durchscheint. Und es heißt ja, das Leben selber redet lauter als alle Worte. Soweit mal.